In der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Suhl leben temporär Menschen, die nach Thüringen gekommen sind und auf die Bearbeitung ihres Asylantrages warten. Im November des vergangenen Jahres wurde ein Video veröffentlicht, das den skandalösen Umgang von einzelnen Sicherheitsmitarbeitenden zeigt. Zu sehen waren auf diesem Video verbale Ausfälle und Gewalt. Das Netzwerk Lagerwatch in Thüringen dokumentiert Gewalt in diesem Lager und sagt, dieser Fall ist kein Einzelfall. Am heutigen Abend haben sie auch eine Veranstaltung organisiert, die sich mit dem Thema beschäftigt und außerdem fragt, was darf Security im Aufnahmelager und auf welcher Grundlage? Und außerdem, wie sieht die Realität des Umgangs mit BewohnerInnen im Erstaufnahmelager Suhl aus? Wir können jetzt darüber sprechen, hier in der Sendung, mit der Rechtswissenschaftlerin Annemarleen Engler. Sie ist heute Abend bei der Veranstaltung auch dabei und sie promoviert an der Humboldt-Uni in Berlin zu diesem Themenfeld. Guten Tag, hallo.
Hi.
Die erste Frage, bevor wir in das Thema richtig einsteigen, wäre noch von mir, mit was beschäftigst du dich in deiner Promotion genau?
Also meine Promotion ist angesiedelt in der Rechtssoziologie. Das heißt, was ich mache, ist, dass ich quasi empirische Forschung aus einer rechtswissenschaftlichen Perspektive in Flüchtlingslagern in Deutschland mache. Ganz konkret hatte ich zwei Forschungsfelder, und zwar einmal die Notunterkunft am Tempelhofer Feld in Berlin und das Ankerzentrum Ingolstadt-Manching in Bayern. Das heißt, in diesen Feldern, an diesen Orten habe ich Interviews gemacht, primär mit Bewohnerinnen, aber auch mit Behördenmitarbeiterinnen, mit Sozialarbeiterinnen und Anwältinnen, habe diese Interviews ausgewertet und eingeordnet in einen rechtstheoretischen, rechtssoziologischen Begriff vom Rechtsstaat. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir angeguckt, was passiert eigentlich in Flüchtlingslagern empirisch und was kann man daraus auf die Beschaffenheit des Rechtsstaats schließen.
Und das auch mit Blick auf die Sicherheitsdienste, die ja in diesen Einrichtungen auch verantwortlich sind dafür, dass alles, sage ich es sehr über den Kamm geschert, dass da alles gut läuft. Oder war das auch kein Themenfeld?
Also das ist eines der Themen, die einem sofort ins Auge stechen, wenn man sich überhaupt anfängt, mit Flüchtlingsunterbringung in Deutschland zu beschäftigen. Nämlich, dass Sicherheit eine extrem große Rolle spielt und in diesem Zusammenhang eben auch private Sicherheitsfirmen. Und genau, aus dem Grund habe ich mich dann natürlich in der Promotion auch damit beschäftigt.
Wie ist das denn in Deutschland? Also sind es immer private Sicherheitsdienste, die für diese Aufnahmeeinrichtungen zuständig sind?
Ja, also ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es ja ganz unterschiedliche Formen von Flüchtlingsunterkünften gibt. Wir haben es in Suhl mit der Erstaufnahmeeinrichtung zu tun. Und da ist es so, dass die eigentlich immer von privaten Sicherheitsfirmen noch mit betreut werden. Selbstverständlich gibt es aber auch Unterkünfte, die brauchen überhaupt gar keine Sicherheitsdienste oder die haben dann vielleicht mal einen Hausmeister oder noch jemanden am Eingang. Mhm. Aber da ist das Sicherheitskonzept gar nicht so stark wie in den Erstaufnahmeeinrichtungen. In den Erstaufnahmeeinrichtungen haben wir grundsätzlich aber eben einen sehr großen Fokus auf Sicherheit. Teilweise, also zum Beispiel aus Bayern kennen wir das, werden sie ja auch als gefährliche Orte rechtlich definiert. Eben in den Erstaufnahmeeinrichtungen sind dann auch immer private Sicherheitsdienste aktiv.
Bevor wir jetzt vielleicht noch über die Vorwürfe sprechen, die ja auch Sicherheitspersonal immer wieder gemacht wird, würde mich interessieren, was darf denn eigentlich ein privates Sicherheitsunternehmen in der Erstaufnahmeeinrichtung wie jetzt in Suhl überhaupt leisten? Also was sind deren Aufgaben und wo sind auch die Grenzen?
Also das ist insgesamt eine sehr komplexe Frage, auch für uns Rechtswissenschaftlerinnen. Und zwar deshalb, weil diese Sicherheitsfirmen privat sind, das haben wir ja schon gesagt. Also das heißt, es sind private Gewerbe, die eben im privaten Markt unterwegs sind. Aber sie führen ja eine Aufgabe für den Staat aus. Also die Unterhaltung von den Flüchtlingsunterkünften, das ist ja erstmal eine hoheitliche Aufgabe. Das müssen erstmal die Bundesländer gewährleisten. Und die stellen dann eben diese privaten Sicherheitsfirmen ein, um diese Organisation der Aufnahmeeinrichtungen mit zu übernehmen. Das heißt, einerseits handelt es sich bei den privaten Sicherheitsfirmen um private Akteure, Das heißt, sie haben keine gesetzlichen Befugnisse. Sie dürfen eigentlich nur die Rechte anwenden, die wir alle, also alle Bürgerinnen und Bürger oder auch alle Geflüchteten gegeneinander anwenden dürfen, nämlich sogenannte Jedermannrechte und Notwehrrechte. Also beispielsweise, wenn ich jetzt sehe, dass jemand auf der Straße verprügelt wird, dann darf ich natürlich der Person helfen. Dafür brauche ich keine gesetzliche Befugnis. Und das dürfen Sicherheitsfirmen auch. Und was sie auch noch zusätzlich dürfen, ist, sie dürfen im sozusagen Rahmen, in dem Rahmen, der ihnen durch den Hausrechtsinhaber, durch die Hausrechtsinhaber übertragen wurden, dürfen sie eben auch dafür sorgen, dass die Hausordnung eingehalten wird. Aber hier wird es schon total komplex, weil ihre Auftraggeber sind Behörden, sind quasi öffentlich-rechtliche Stellen, die diese Erstaufnahmeeinrichtungen leiten. Und da kommen wir jetzt schon in ein Gebiet, wo das ehrlich gesagt ein ziemlicher Graubereich ist, was jetzt zum Beispiel durch so eine Hausordnung eigentlich Sicherheitsfirmen überhaupt erlaubt werden darf und was nicht. Das ist eine total komplexe Frage, über die auch viel gestritten wird. Meiner Meinung nach darf nämlich über die Hausordnung den Sicherheitsfirmen nicht besonders viel erlaubt werden. Einfach aus dem Grund, weil man sonst einen gesetzlichen Schutz aushöhlen würde. Also was im Augenblick in Flüchtlingsunterkünften passiert, ist, dass die Hausordnungen unglaublich viele Grundrechtseingriffe vorsehen, die auch durch die Sicherheitsfirmen ausgeübt werden dürfen.
Zum Beispiel ganz konkret, was wäre das zum Beispiel?
Ganz konkret Taschendurchsuchungen, Zimmerdurchsuchungen, Taschenkontrollen auch innerhalb des Geländes, auch ohne Verdacht. Also wo die Sicherheitsfirmen sehr starke Befugnisse bekommen, einfach in die Zimmer reinzugehen, Hygienekontrollen durchzuführen. Und normalerweise bräuchte es für solche Befugnisse ein Gesetz. Also zum Beispiel, wenn wir zum Flughafen gehen und uns da private Sicherheitsfirmen kontrollieren, dann, weil sie dazu gesetzlich befugt sind, nämlich durch das Luftsicherheitsgesetz. In den Flüchtlingsunterkünften passiert das aber einfach durch Hausordnung, also kein Gesetz, was durch einen Landtag oder durch den Bundestag erlassen wurde. Und hier sieht man dann eben, wie dieser Grundrechtsschutz von den Bewohnerinnen ausgehöhlt wird.
Und diese Hausordnung jetzt zum Beispiel im Fall Erstaufnahmeeinrichtung Suhl, wer schreibt die Hausordnung?
Es gibt eine Hausordnung, tatsächlich, die findet man auch auf der Seite von der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl. Ehrlich gesagt kann ich da jetzt aber gerade gar nicht so richtig rauslesen, wer die erlassen hat. Ja. Und das ist auch was ganz Typisches für Hausordnungen in dem Bereich. Also es gibt Hausordnungen, die dann wie Satzungen oder Rechtsverordnungen sozusagen so eine Art, also die sind jetzt nicht formell rechtlich durch einen Landtag beschlossen, aber zum Beispiel die gibt sich dann eine Behörde selbst, die schreibt dann eine Behörde selbst und die werden dann auch veröffentlicht. Ganz oft ist es aber so in den Flüchtlingsunterkünften zum einen, dass gar nicht so richtig klar ist, was ist überhaupt die Hausordnung und dann auch gar nicht so richtig klar ist, wer hat die überhaupt erlassen.
Inwieweit ist das denn jetzt auch problematisch, wenn wir jetzt mal auf Suhl gucken? Welche Erfahrungen hast du da gemacht oder was hast du gehört und inwieweit ist das generell ein Problem, dass das ja so übertragen wird quasi?
Also was man in dem Video sehen konnte im November 2021, war, würde ich meinen, ein sehr exemplarischer Fall dafür, dass für die machtvolle Stellung, die die Sicherheitsdienste eben in diesen Unterkünften haben. Also du hast es ja selber schon angeteasert, es gab da auf jeden Fall verbale Gewalt und man erlebt ein Sicherheitspersonal, was sich einfach seiner dominanten machtvollen Stellung extrem sicher ist. Und in dem Kontext ist es natürlich so, dass je mehr die Bewohnerinnen selbst über ihre eigenen Rechte informiert sind, je mehr Zugang sie vielleicht auch zu einem nochmal sozusagen zu einem Rechtsstaat haben, zu einer Institution, an die sie sich wenden können, auch entgegen und dem Wachpersonal etwas entgegensetzen können, umso selbstbewusster können sie einerseits auch auftreten, können auch in Verhandlungen, können auch dem Wachpersonal entgegentreten und sind dadurch ja in gewisser Weise auch vor den Leuten geschützt, die sie eigentlich schützen sollen.
Aber das stelle ich mir gar nicht einfach vor, wenn man sich vorstellt, man kommt in ein Land, in dem man nicht aufgewachsen ist und hat dann quasi Menschen in einer Art Uniform ja auch vor sich und weiß vielleicht auch gar nicht so genau, was dürfen die, was für Rechte habe ich, was für Pflichten haben die, und dann muss ich mich denen noch zur Wehr setzen. Also das kann es ja auch nicht sein, oder?
Also aus einer rechtssoziologischen Perspektive wissen wir zum Beispiel auch, dass Recht überhaupt dann nicht so oft mobilisiert wird, also in Anspruch genommen wird, wenn klar ist, dass man länger in einem sozialen Verhältnis mit der Person noch leben muss, gegen die man zum Beispiel klagen möchte. Also zum Beispiel in Ehen wird man nicht bei jedem kleinen Konflikt direkt eine Scheidung einreichen oder bei Freundschaften. Und das natürlich macht es auch sehr viel schwieriger für Bewohnerinnen, Recht in den Unterkünften zu mobilisieren, weil sie wissen, wenn es schief geht, müssen sie im schlechtesten Fall noch jahrelang mit dem Wachpersonal in einer Unterkunft leben, das sie dann angezeigt haben. Und insofern, ja, würde ich dir auf jeden Fall sagen, dass die Bewohnerinnen hier insgesamt in einer rechtlich extrem prekären Situation sind. Und das, was ich aus meiner Erforschung erlebt habe, ist, dass sie oft auch einfach nicht aufgeklärt werden über die Rechte, die sie eigentlich besitzen.
Das heißt, das hörst du dann auch wirklich, wenn du qualitativ Interview vor Ort führst?
Ja, selbstverständlich. Also das ist natürlich auch extrem unterschiedlich. Also ich habe auch Leute interviewt, die gesagt haben, naja, ich muss ja die ganze Zeit warten. Selbstverständlich lese ich so ungefähr jedes Rechtsbuch, jeden Gesetzestext, der mir unter die Finger kommt, ja. Die sich also sehr gut auskannten. Aber viele, viele von den Interviewpartnerinnen haben mir erzählt, dass sie eigentlich nicht so richtig wussten, was darf das Wachpersonal und was darf es nicht. Die haben dann, hatten schon so eine Art Gerechtigkeitsgespür oder haben schon irgendwie gesagt, es ist übergriffig, dass die in die Zimmer reinkommen und sowas, aber wie man sich jetzt dagegen rechtlich wehren kann oder was da jetzt eigentlich ein rechtliches Vorgehen wäre, da haben viele gesagt, dass sie das eben nicht auf dem Schirm hatten oder dass sie das nicht wussten und dass ihnen zum Beispiel auch nicht von der Heimleitung, von den Erstaufnahmeeinrichtungen Informationen dazu gegeben wurden. Und dann, ja.
Mich würde noch interessieren, Ich würde niemals jetzt einem Ministerium oder einer Behörde unterstellen, dass die mit Absicht jetzt da auch privates Sicherheitspersonal hinschicken, die da restriktiv oder gar gewaltvoll handeln. Höchstwahrscheinlich ist genau das andere der Fall. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn zur Qualitätssicherung? Also wie kann ich als Staat gewährleisten, dass das Sicherheitspersonal, das für die Menschen zuständig ist, die in einem Land leben wollen, für das ich quasi zuständig bin, dass da keine so gravierenden Fehler wie vergangenes Jahr in Suhl stattfinden. Wie kann das gewährleistet werden?
Also zu dem, was du zuerst gesagt hast, würde ich auch auf jeden Fall meinen, es sind ja auch nicht alle Menschen, alle Wachschutz, alles Wachschutzpersonal so wie auf diesem Video. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, dass alle Leute, die im Wachdienst arbeiten, menschenfeindlich oder gewaltvoll sind. Das Problem ist eher, dass sie so eine zentrale und machtvolle Position bekommen in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und da kann man natürlich erstmal an der Ausbildung der privaten Sicherheitsdienstleister ansetzen, die jetzt gesetzlich in der Gewerbeordnung festgelegt ist, die aber zum Beispiel viel noch sehr schwammig ist, wenig dazu sagt, was eigentlich zum Beispiel rechtliche Inhalte sein müssen, was eigentlich Gewaltschutzmaßnahmen Inhalte sein müssen. Hier könnte man auf jeden Fall also das noch ausbauen, und das ist auch etwas, worin zum Beispiel eine Chance in der Reform des Sicherheitsdienstleistungsgesetzes, wie das jetzt auch durch die Große Koalition geplant war, worin eine Chance liegen könnte. Gibt es aber natürlich ein ganz strukturelles Problem darin, wie eben diese Erstaufnahmeeinrichtungen insgesamt rechtlich strukturiert und geframed werden. Weil wenn man die Erstaufnahmeeinrichtungen und Flüchtlingsunterkünfte zu geschlossenen Orten macht, dann kann man auch schlecht überprüfen, was da eigentlich drin passiert, was eigentlich der Wachschutz da drin macht.
Ja.
Also sicherlich kann man sich jetzt irgendwelche Qualitätsüberprüfungen vorstellen, und die gibt es auch in den Bundesländern. Also in Sachsen gab es den Heim-TÜV. Da gibt es alle möglichen, Konzepte, die die Behörden sich ausgedacht haben, aber die gehen dann an einem Tag rein, und an dem Tag, an dem sie reingehen, ja, da ist natürlich Friede, Freude, Eierkuchen und alles perfekt.
Ja.
Ich glaube, was das Wichtige ist, dass diese Orte insgesamt offenere Orte werden, dass zum Beispiel Besuch erlaubt ist, dass NGOs da rein können, dass Rechtsberatungen in die Unterkünfte rein können. Das sind alles Dinge, die im Augenblick überhaupt nicht gewährleistet werden. Und ich glaube, wenn man damit erstmal anfängt, dann kann man auch viel besser gewährleisten, dass mehr Leute da drauf gucken, was eigentlich in den Unterkünften genau passiert und die Bewohnerinnen nicht nur durch so ein sehr, ja, abstraktes Recht irgendwie geschützt werden, sondern eben auch einfach durch zivilgesellschaftliche Akteure.
Nochmal zuletzt eine Frage. Wir lassen jetzt diese Forderung einmal so stehen und dann kommen aber vielleicht nochmal zurück zum Ende dieses Gesprächs auch zu den Hausordnungen. Wäre das auch quasi eine Stellschraube, an der man drehen könnte oder müsste, damit gewährleistet wird, dass das Sicherheitspersonal nicht so viele Freiräume und Möglichkeiten hat im Umgang mit den Menschen, die dort wohnen. Also wie müsste man bei den Hausordnungen vielleicht Sachen anpassen?
Ja, absolut. Also ich vertrete da auch eine ganz klare Position. Und zwar ist meine Position, dass die meisten der Hausordnungen, die man jetzt in den Erstaufnahmeeinrichtungen findet, schlichtwegs verfassungswidrig sind, weil sie vorsehen, dass private Sicherheitsfirmen den Wohnraum von Bewohnerinnen betreten dürfen, zum Teil sogar ohne Ankündigung und das ohne eine gesetzliche Grundlage. Was hier passiert ist, dass Hausordnungen zum quasi formellen Bundes- oder Landtagsgesetzen gemacht werden, also die ersetzen die, und das ist meiner Meinung nach aus verfassungsrechtlicher Sicht falsch. Das geht nicht, ist verfassungswidrig. Was man da machen könnte, ist natürlich erstmal die Grenzen sehr viel enger setzen von den Sicherheitsfirmen, und man könnte in die Hausordnungen selbst natürlich auch die Rechte der Bewohnerinnen reinschreiben. Zurzeit sehen die meisten Hausordnungen so aus, dass sie erstmal nur die Pflichten der Bewohnerinnen nennen und die Befugnisse des Sicherheitspersonals und des Wachschutzes. Man könnte aber auch die Hausordnungen zum Beispiel dadurch verändern, dass man die Rechte der Bewohnerinnen mit reinschreibt, dass man mit reinschreibt, wo sie sich eigentlich beschweren können, worauf sie eigentlich einen Anspruch haben, und dann eben die Hausordnungen in Unterschied eben in die entsprechenden Sprachen der Bewohnerinnen übersetzen. Ich glaube, das wäre schon mal ein erster Start, der dann auch den Alltag der Bewohnerinnen verbessern würde.
Sagt die Rechtswissenschaftlerin Anne-Marleen Engler von der Humboldt-Uni in Berlin. Und sie wird auch heute Abend zu hören sein in der Veranstaltung mit dem Titel Hausverbot für Grundrechte. Was darf Security im Aufnahmelager? Das ist eine Veranstaltung geplant vom Lagerwatch Thüringen. Beginnt um 19 Uhr, geht bis ungefähr 21 Uhr. Wenn ihr mehr Informationen wollt, findet ihr das im Netz. Einfach Lagerwatch Thüringen eingehen und dann auf die Internetseite. Und ich bedanke mich bei dir, dass du Zeit gehabt hast für das Gespräch. Und noch ein Hinweis, die Veranstaltung heute Abend ist in Englisch, ist auf Englisch. Ich glaube, es gibt aber die Möglichkeit, dass gedolmetscht wird. Aber erst einmal vielen Dank für deine Zeit hier und das Gespräch.
Ja, sehr gerne.